Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Pfarrer Klaus Schönebeck aus Drolzhagen im Kreis Olpe im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders um geistliche Berufe. Und so auch wir bei Radio Horeb. Und Sie hören in der Regel eine Berufungsgeschichte, wie Gott einem Menschen klargemacht hat, dass er ihn zu sich in einen besonderen Dienst, an einen besonderen Lebensstand beruft. Gott beruft, wen er will, wann er will und wie er will, könnte man eigentlich sagen. Manche meinen, Gott beruft nur die ganz Frommen, die in einem religiösen Umfeld aufwachsen und leben. Aber heute hören wir einmal eine ganz andere Geschichte, nämlich wie Gott einen Mann aus einem atheistischen Umfeld in der ehemaligen DDR beruft und herausruft, weil er ihn in seinen Dienst als Priester nehmen möchte. Und wie es dazu kam, wie er das gemerkt hat, das erzählt er uns heute selber. Dazu ist uns zugeschaltet Pfarrer Klaus Schönebeck aus Drolzhagen im Kreis Olpe im Sauerland. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schönebeck.
Grüß Gott.
Viele von den Zuhörern kennen schon die Stimme von Ihnen, Herr Pfarrer Schönebeck, weil Sie auch bei uns in der Sendereihe Quellgrund bei den Betrachtungen, Meditationen am Freitagabend mitmachen und auch in der Komplett zu hören sind. Heute werden Sie uns ein bisschen mehr aus Ihrem Leben erzählen. Ich danke Ihnen schon einmal, dass Sie dazu bereit waren.
Ja, gerne.
Wir sind bei Ihnen gespannt natürlich, wie das ging. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Sie sind in der DDR aufgewachsen, aber wir hören Ihnen jetzt erst einmal zu und sind gespannt auf Ihren Vortrag, auf Ihre Lebensgeschichte.
Ja, danke schön. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ja, mein Leben. Aufgewachsen bin ich in einer der schönen Städte unseres jetzt Landes. In Tangermünde, das liegt an der Elbe, eine alte mittelalterliche Stadt. Ja, meine Eltern und meine Geschwister, ich habe noch zwei Schwestern, die älter sind als ich. Wir sind aufgewachsen, ich zumindest habe nie etwas von Gott gehört. Meine Eltern selbst sind beide Mitglieder der Partei gewesen, also der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und von daher war Kirche, Glaube überhaupt nicht im Gespräch. Obwohl wir schräg gegenüber der katholischen Kirche wohnten, war das eigentlich, also mich hat nichts verbunden. So Erinnerungen an der Kindheit sind Karfreitag, das habe ich mich gewundert, was das ist. Dachte, das ist Karlfreitag, irgendwie was mit dem großen Kaiser Karl hat das was zu tun. Also völlig ein Background, der ganz ohne Gott auskam. Für mich waren auch die Menschen, die an Gott glauben, so aus einer anderen Gesellschaftsordnung, so wie ich es gelernt habe, aus dem Kapitalismus, Religion ist Opium für das Volk oder Opium des Volkes, je nachdem, ob man Lenin oder Marx nimmt. Das ist so dieses Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich an meine Kindertage denke. Wir hatten einen Pionierkalender und auf diesem Pionierkalender war ein Bild. Das war der Sturm auf das Winterpalais in Petersburg, also in Leningrad. Damals hieß das ja so. Und das war für mich so die Erlösung, die Befreiung. Dieser Sturm für die Befreiung und Erlösung der Menschen von der Knechtschaft. Das ist so mein Glaube gewesen und oder so mein Lebensinhalt oder Gefühl, wie man das nennen möchte. Dieser Pionierkalender ist also immer mir noch vor Augen. In der Schule gab es das Thema Religion ja sowieso nicht. Man sprach nicht darüber. Ich wusste auch nicht, ob es in meiner Schulklasse Christen gibt. Und schließlich gab es eine Lehrerin, ich weiß noch den Namen ganz genau, die sagte dann, wir kamen auf, ich weiß nicht, wie das Thema war der Stunde, sie fragte dann einmal, ob es denn hier vielleicht noch irgendjemanden gibt, der zur Kirche geht. Also so typisch für diese Zeit des Kommunismus und Sozialismus war immer auch gewesen, dass man also jetzt, wenn jemand aufgestanden ist, verspottet hat oder Kirche war eben total und Glaube out. Und ich war überrascht, muss ich sagen, völlig überrascht, dass dort tatsächlich einige aufstanden. Das war für mich unbegreiflich. Wer an Gott glaubt, der war für mich ja sowieso nicht ganz klar im Kopf. Eine davon war die Klassenbeste und auch eigentlich die beliebteste in unserer Klasse von den Mädels. Und ich konnte einfach nicht begreifen, wie jemand glauben kann. Und ich fragte dann nach, ob sie dann wirklich an Gott und was. Und sie bekannten, ich denke jetzt an drei Schülerinnen und Schüler, sie bekannten ihren Glauben an Jesus Christus, an Gott. Das hat mich völlig umgehauen. Schließlich bekam mein atheistisches Weltbild Risse. Das war so, da war ich erst 10 Jahre alt. Und ich muss dran denken, heute ist das der 100. Todestag von Francesco Marto, einer der Seherkinder. Der ist ja mit 11 Jahren gestorben. Also, und war, hat ja auch eine tiefe geistliches Leben gehabt. Also es ist 10 Jahre, könnte man sagen, ist man noch im Kindesalter. Aber für mich war das damals alles so wichtig. Ich suchte meinen Weg. Und schließlich habe ich mich dann mal darauf eingelassen, das etwas kennenzulernen. Meine Eltern, meine Schwestern besonders, die fanden das nicht toll, dass ich mal mit denen zur Christenlehre gehen wollte. Aber ich bin dann schließlich einmal mitgegangen und immer wenn ich zu Hause bin und die eine Straße in unserer Stadt lang gehe und an dieser Stelle stehe, erinnere ich mich daran. Es war Sommer, das Wetter war schlecht, wir konnten nicht baden gehen, als Kinder sind wir gern baden gegangen. Und da sagte das eine Mädchen, die Renate, da müssen wir um gutes Wetter beten. Und in mir ging es wie naiv, wie blöd ist die? Das war so, also ich war völlig, wie kann man da um gutes Wetter beten? Aber irgendwie hat mich das angezogen, die Atmosphäre in der Christenlehre, das Miteinander und also auch dieser tiefe Glaube, denn es waren ja eigentlich das ganze Umfeld nicht so. Schließlich habe ich dann, hat es mich immer wieder gezogen und meine Schwestern wollten mich immer abhalten, dass ich dann mal da zur Christenlehre gehe. Und meine Eltern haben mir dann verboten, überhaupt in die Kirche zu gehen, überhaupt dorthin mitzugehen. Und dann meine ersten Erfahrungen mit Gott sind die, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann lass zu, dass ich da jetzt hingehen kann und so. Und das klappte immer wieder. Am Anfang dachte ich, naja, ist Zufall. Aber so viele Zufälle konnte es nicht geben. Schließlich gab es war in der evangelischen Kirche, schließlich gab es eine Kinderbibelwoche. Und zu der bin ich gegangen. Und dort habe ich ganz klar und bewusst die Entscheidung zum Glauben getroffen. Das war natürlich für meine Eltern schwierig, sage ich es mal so. Dann kam in mir der Wunsch immer tiefer, ich möchte getauft werden, ich möchte dazugehören, ich möchte dabei sein. Meine Eltern waren, wie in unserer Gegend, alle als Kinder evangelisch und konfirmiert, aber durch Krieg und durch die kommunistische Zeit ist das natürlich alles weggefallen. Und zu meinem Geburtstag kann ich mich noch gut daran erinnern, dass meine Mutter fragte, was ich dann zum Geburtstag mir wünsche. Und da sagte ich, die Taufe. Und dann holte sie tief Luft und sagte, wie soll ich das Vater beibringen? Schließlich hat dann meine Oma, die noch so, zumindest war sie in der Kirche, und hatte eine Freundin, die immer in die Kirche ging, und die hat dann auf meinen Vater Einfluss genommen, so dass ich getauft werden durfte. Ich bin dann getauft worden mit 11 Jahren am 9. Juni. Das ist für mich sehr wichtig, der 9. Juni und mein Geburtstag, der 3. Mai. Später habe ich gespürt, was an diesen Tagen dahinter steckt. Der 3. Mai, das ist, ich bin marianisch geprägt, das ist das Fest Mutter Gottes von Częstochowa, Königin Polens. An einem Marientag, an einem Herz-Jesu-Freitag bin ich geboren. Das ist mir erst später bewusst worden. Der 9. Juni ist das Fest der kleinen Theresia vom Kinde Jesus, wie sie sich der Barmherzigkeit Gottes weiht. Und das sind alles so Dinge, die ich später erfahren habe, wo ich gespürt habe, die Hand Gottes führt. Ja, ich bin dann glücklich gewesen, als wir dann die Taufe mit unserer Christenlehregruppe gefeiert haben. Und dann hatte ich eine Freundin gehabt in der Zeit. Wir haben es dann so ungefähr so ausgemacht. Also sie wird Pastorin und ich Pastor. Und dann wird das schon, also das war mein Zukunftstraum dann gewesen. Ich muss dazu sagen, dass in unserer Schulklasse einer den anderen gezogen hat. Am Ende der Schulzeit, das hieß bei uns Polytechnische Oberschule, zehnklassig, am Ende der Schulzeit war die Hälfte der Schüler Christen, oft gegen den Willen der Eltern. Einer hat den anderen so nachgezogen. Wir waren die leistungsstärkste Klasse, aber wurden nie ausgezeichnet, weil wir ja zu schwarz waren. Das finde ich mal lustig. Und auch bei der Abschlussprüfung stand ich in Staatsbürgerkunde 1,0, habe auf dem Zeugnis eine 2 bekommen. Und als ich mich beschwert habe, hieß es dann, ja, die Note stimmt nicht mit der Überzeugung überein. Damit konnte ich leben. Es war Staatsbürgerkunde war so ein Fach, wo ich dann immer auch Fragen stellte und wo ich doch immer den christlichen Glauben verteidigt habe. Zur Freude meiner Mitschüler, dann wurde der Stoff nicht weiter behandelt. Ja, das war so meine Kindheit und es ist ein reinwachsender Jugend. Ich fühlte mich in der evangelischen Kirche wohl. Wir hatten zwei sehr gute Pfarrer, einen evangelischen Pfarrer, bei dem ich auch konfirmiert wurde. Das war einer, der ausgezeichnet predigen konnte. Wir hatten eine große Stadtkirche. Also ich fühlte mich rundum wohl. Ja, aber dann, oder nicht nur aber dann, gab es so Konfirmationsunterricht und ich bin über eine Sache dann gestolpert. Das war das Abendmahl. Ist es nun wahrer Leib Christi oder nicht? Das war für mich eine Frage der Auseinandersetzung. Schließlich lernte ich in dieser Zeit auch, oder kurz davor, vor der Konfirmation, Christen kennen, die katholisch waren. Und für mich war katholisch, naja, das sind die, die beten dann Maria an und rutschen da am Altar beim Papstbild rum. Und also ich katholisch war ja bei uns, das überhaupt, also existierte, also hatte einen sehr schlechten Ruf, sage ich es mal so. Weil es, wenn es katholische Katholiken gab, waren das ja meist Vertriebene. Und es war eine Klientel, mit der man sehr wenig Kontakt hatte, Menschen, mit denen man wenig Kontakt hatte, die man auch kaum konnte, weil sie ja auch nicht ursprünglich in unserem Ort gewesen sind. Jedenfalls habe ich dann auch so diskutiert, ja, Martin Luther hat die Kirche reformiert und schließlich bin ich dann doch mal mit in diese Kirche gegangen und war völlig überrascht über diese Art der Liturgie, wie dort Gottesdienst gefeiert wird. An einer Stelle kann ich mich noch erinnern, beim Glaubensbekenntnis, da wurde ja gebetet, ich glaube an die apostolische, die katholische und apostolische Kirche, und da ging mir nur durch den Kopf, was haben die denn mit den Neuapostolischen zu tun? Also ich war da auch völlig unbedarft. Jedenfalls bekam ich Kontakt doch mit dem Pfarrer, ein sehr liebenswürdiger älterer Priester und den Kaplan, die Jugend, die dort war, ganz lebendig und man konnte Fragen stellen. Und da habe ich natürlich meine Fragen gestellt über Abendmahl, Eucharistie, alles und auch Philosophie, das brauchte ich ja für Staatsbürgerkunde. Also es war ein ganz persönlicher Kontakt zu diesen Vikaren und zu diesen Priestern, obwohl ich nie damit gerechnet hätte. Ich wollte auch nicht, ich habe katholisch werden, ich habe das zwar jetzt so erfahren als etwas, was sehr schön, also was auch vielen Menschen Halt gibt und was ja auch ein fester Glaube ist. Aber ich dachte mir, gut, es gibt da auch viel Gutes, aber da katholisch werden kannst du sowieso nicht. Das ist ja mit den ganzen Dogmen und was da alles gibt, das ist ja viel zu kompliziert und zu schwer. Ja, jedenfalls wurde ich dann in der evangelischen Kirche angegriffen und kritisiert, weil ich dahin ging als Jugendlicher und auch mit dem Pfarrer im Konfirmandenunterricht diese Diskussion um so Eucharistie und Abendmahl und das war alles sehr schwierig. Wie gesagt, ich schätzte unseren evangelischen Pfarrer sehr. Schließlich ließ ich mich konfirmieren und für mich war, für mich war das ganz klar, du kannst, man kann von beiden etwas Gutes nehmen, aber ja, also beides hat was Gutes, so sage ich es mal so. Schließlich bin ich doch immer mehr auch bedrängt worden, ich muss mich hier entscheiden, also mehr von evangelischer Seite. Und ich hatte eine Harmoniumlehrerin, also so Klavier ist das, eine Harmoniumart Klavier, sage ich mal, zwischen Klavier und Orgel, ich weiß nicht, wer es kennt. Und auch Russisch, ja, sagen wir mal, Russisch Nachhilfe kann ich nicht sagen, also Erweiterung von einer Frau, die Organistin war in der katholischen Kirche, die aus Russland, Russlandsdeutsche. Und das war für mich also der Highlight. Diese beiden alten Frauen, die da wohnten, die erzählten von ihrem Lager. Die eine war 9 Jahre, die andere waren 15 Jahre im Gefängnis oder im Lager in Sibirien, nur weil sie Christen und Deutsche waren und wie sie da im Lager getauft haben und wie sie nach Karaganda kamen und dort ein Haus gekauft, Gottesdienste hielten, wie die Geheimpolizei kam. Alles das faszinierte mich als Jugendlicher. Und da konnte ich auch Fragen stellen, da konnte ich auch, die erzählten mir alles, die waren also ganz missionarisch, sage ich mal, aber vom Herzen tief, tiefgläubige, also durch Leid geprägte Menschen, ein tiefes Gottvertrauen, das war, also ich ging da schon mehr hin, um von ihnen zu hören. Und die gaben mir auch Dinge, zum Beispiel ein Buch von Lourdes über die Gottesmuttererscheinung in Lourdes. Das habe ich verschlungen, ließ es mal in der Wohnung stehen und da sagten meine Schwestern, die das zufällig da im Wohnzimmer entdeckten, jetzt spinnt er ganz. Aber ich muss sagen, durch dieses Buch habe ich die Liebe zur Gottesmutter erlebt, möchte ich das so sagen, und fing an, den Rosenkranz zu beten, den mir die Frauen gegeben haben. Und habe das aber alles, wie gesagt, miteinander verbinden wollen, katholisch und evangelisch. Und schließlich kam ich doch in einen tiefen Bedrängnis. Einerseits spürte ich zu Hause, dass ich durfte nicht in die katholische Kirche gehen. Es war mir strikt verboten. Und mein Vater bekam immer einen Tobsuchtanfall, sage ich mal. Ja, so war es auch. Wenn er mitkriegte, dass ich da war oder dass ich mit dem Vikar auf dem Dorf war und mal zur Messe da ging. Und aber letztendlich merkte ich, fühlte ich mich immer mehr dorthin gezogen. Aber bevor ich wusste nicht, was richtig ist, welche Kirche, es gibt ja so viele Religionsgemeinschaften. Und mit dem Unfehlbarkeitsdogma des Papstes konnte ich erst gar nichts anfangen. Das war für mich auch ein wesentlicher Punkt, weil mich abhielt. Jedenfalls gab es eine Zeit, wo ich zu den Adventisten gefahren bin, zu einem Baptisten gefahren bin. Dann gab es unserer Verwandtschaft eine Sekte mit einem ganz kuriosen Namen. Da gehörte auch mein Onkel von mir zu und so. Und da bin ich auch mal zum Gottesdienst gefahren. Und überall spürte ich, nein, das ist, oder es war auch immer ein Kontra gegen katholisch und so. Das habe ich nie verstanden. Ja, mein Schlüsselerlebnis, um das jetzt nicht so war gewesen, wir hatten einen Hund, mit dem ich immer spazieren gegangen bin. Und der arme Hund musste dann immer, weil meine Schwestern aufpassten, ob ich in die katholische Kirche gehe oder dass mich keiner sah, bin ich mit dem Hund immer spazieren gegangen und dann also auf Umwegen in die katholische Kirche. Er musste entweder hinten im Vorraum mit mir warten oder an der Sakristeitür, sodass er nicht gesehen wurde. Und einen Sonntag ist Andacht, ich gehe mit dem Hund raus, natürlich, wir hatten ja immer Sonntagsandacht, natürlich wesentlich später, damit das nicht auffällt, und stehe mit dem Hund hinten in der Vorhalle. Und beim eucharistischen Segen war mir klar, da hatte ich so eine tiefe Gottesbegegnung, sage ich es mal so, war mir klar, es gibt keinen anderen Weg, du gehst diesen Weg, das ist dein Weg. Von da an bin ich diesen Weg gegangen und das war natürlich auch nicht einfach, weil meine Eltern dagegen waren. Deswegen habe ich dem Bischof geschrieben. Der Bischof schrieb mir zurück, dass ich hatte mich auch durch Bücher selber auch informiert über den katholischen Glauben. Also wusste, und durch diese Frauen wusste ich gut Bescheid. Und dann hat der Bischof hat mich eingeladen und hat mich dann mal so, möchte man sagen, geprüft. Meine Mutter wusste das, hat das, aber musste meinem Vater das verheimlichen. Ja, und dann sagte ich, dann hatte der Bischof nichts dagegen, dass ich in die Kirche aufgenommen werde. Und ich sagte, wenn, dann möchte ich in der Osternacht, das ist für mich das Wesentliche. Das ist dann auch geschehen. Meine Eltern arbeiten in einer Gaststätte und ich musste da immer mithelfen. Und das war Ostern, gerade auch, wir hatten den größten Tanzsaal der Umgebung, 400 bis 700 Jugendliche kamen da immer aus der ganzen Umgebung. Und in der Osternacht bin ich dann meiner Mutter Bescheid gesagt, dass ich eine kleine Pause mache, bin dann in die Kirche aufgenommen, also zuerst Kommunion und dann wieder in diese Gaststätte zum Weiterarbeiten. Das war so meine Erstkommunion, aber ich muss mich kürzer fassen. Von da an war mir klar, dass ich zum Priester berufen bin. Das war ganz klar, Priester und Ordensmann wollte ich werden. Mein Vater bekam das erst ein halbes Jahr später mit, weil es bei uns noch so üblich war, dass die Männer nach der Messe und natürlich zu uns in die Gaststätte zum Frühschoppen kamen und ein bisschen was getrunken oder was. Ich jedenfalls sagte, Helmut, dein Sohn ist ja jetzt auch katholisch. Ja, das führte dann dazu, dass er zu Hause dann so in Rage geriet. Er warf einen Stuhl nach mir und der landete dann im Schrank, in der Knastschrank. Aber das war so meine Kindheit und Jugend, bis ich also ganz bewusst diesen Schritt zum Glauben und allein Jesus Christus. Das war so meins und das hat mich auch, sage ich, geprägt.
Lass Feuer fallen, erfülle uns mit deinem Geist, ein Lied gesungen von Totus Tuus. Sie hören die Berufungsgeschichte von Pfarrer Klaus Schönebeck aus Trollshagen im Sauerland hier bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei aus Südtirol. Wir haben den Anfang der Geschichte gehört, wie Pastor Schönebeck überhaupt katholisch geworden sind. Und wir sind jetzt gespannt, wie es weiterging.
Natürlich war durch diesen Schritt in die katholische Kirche hinein unsere Familie gespalten ist. Es wie im Evangelium steht, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, das Schwert. Das habe ich schmerzhaft erfahren müssen. Und für mich war immer der Rettungsanker, sage ich es mal so, das innere Gebet. Ich wusste damals nicht, dass das innere Gebet war, sondern dass ich in die Kirche gegangen bin zum Beten, dass ich vor Gott sein konnte und mein Herz ausschütten und dann schließlich für mich ein großer Schmerz, dass der alte Pfarrer, der mich eigentlich ein Stück auch so begleitet hat, der immer ein offenes Ohr hatte, dass der erkrankte und starb. Dass dieses ganz allein auf Gott gestützt sein, das habe ich in der Zeit lernen müssen. Also ohne irgendeinen menschlichen Halt klar in ihm zu sein. Und natürlich, ich meine, sucht man Freunde. Und wenn man die nicht so hat, das war für mich so, das war für mich ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, wir sind Diaspora, da wo du lebst, gibt es wenig Katholiken. Als es dann möglich war, neue Reisebedingungen es gab, habe ich mich einfach mal in Leipzig in den Zug gesetzt und bin nach Polen gefahren. Ich wusste damals noch nicht, dass es früher Schlesien deutsch war. Das hatten wir alles ja nicht gelernt. Also nach Wrocław, nach Breslau. Und in Breslau lernte ich vor der Kathedrale sprach ich einen Priester an und der konnte Deutsch. Der hat mich eingeladen zu seiner Gemeinde Allerheiligen in Gleiwitz, Wszystkich Świętych. Und da habe ich dann vieles, also konnte ich meine Berufung noch verfestigen. Die Wallfahrten, die Fußwallfahrten von Gleiwitz zum Annaberg, Góra Święta Anny, die Wallfahrten nach Częstochowa, das katholische Leben. Dann habe ich viele Jugendliche in meinem Alter kennengelernt, die zum Teil auch noch Deutsch konnten. Habe dann selber die Sprache gelernt. um einfach beten und singen zu können, um einfach ist das Polen für mich eine zweite Heimat geworden, besonders Krakau, die Jugendfestivals in Krakau, natürlich der barmherzige Jesus in Wagiewniki, da erlebte ich lebendige Kirche. Und das hat mich also immer wieder stark gemacht. Ja, dann zu Hause war es halt etwas schwierig mit dem Ganzen, mit meinen Schwestern, mit meinem Eltern. Meine Mutter versuchte immer noch ein bisschen zu vermitteln. Schließlich habe ich dann nach der Schule eine Ausbildung angefangen, ganz bewusst, damit sich die Wogen etwas glätten. Bewusst auch in Richtung, meine Eltern arbeiten in der Gaststätte, Richtung Gastronomie, also habe ich Koch gelernt, dachte, das kann nicht schaden, auch als Priester, wenn man mal oder wenn du ins Kloster gehst, kochen ist was du gerne machst und was ich bis heute gerne mache. Ja, dann, meine Eltern waren damit zufrieden, aber ich spürte, das war mir sehr schwer. Ich hatte auch Schwierigkeiten dahingehend, ich wohnte im Lehrlingswohnheim und hatte ja natürlich ein Kreuz hängen und bin zur Messe donnerstags gegangen und andere sind mitgekommen und so, die auch katholisch waren, die habe ich dann mit angespannt und das war manchmal ganz schwierig. Und eine Stelle noch, mit 18 Jahren bin ich ja dann gemustert worden, ich sollte ja als Soldat, musste man ja anderthalb Jahre in der Nationalen Volksarmee dienen. Und der Bischof hatte schon, weil ich ins Seminar wollte, einen Rückstellungsantrag gestellt, aufgrund dessen, dass ich eben Priester werden wollte. Und das war auch, ich kam dort zu dieser Musterung und da saß also zwei von der Armee, einer, der getippt hat, ein Mädel in FDJ-Hemd und allem. Und dann sagen Sie mal, wie sind Sie denn auf die dumme Idee gekommen, Pfaffe zu werden? Also er hat mich provozieren wollen, von Ihrem Lebenslauf müsste noch Offizier werden. Und dann dachte ich, ja, einfältig wie die Tauben, listig wie die Füchse. Ja, und dann erzählte ich ihm meine Bekehrungsgeschichte. Da wollten sie natürlich nichts hören. Und ja. Und dann bin ich zurückgestellt worden, war im Norbertuswerk, das ist eine kirchliche Einrichtung, habe das Abitur dort nachgeholt und da war mir eigentlich auch klar, meine Berufung ist eigentlich in eine Gemeinschaft, in den Orden. Ich hatte dann auch Kontakt aufgenommen zu einem Orden und es ist dann vereitelt worden, als ich ins Noviziat wollte, weil andere über mich schlecht geredet haben, über Fromm und mit Fatima und sonst was. Konvertiten sind immer Leute, die übertreiben. Und ich war natürlich auch durch diese älteren Damen geprägt, Herz-Jesu-Freitag, Rosenkranz und dann auch Rosenkranz-Sühne-Kreuzung um den Frieden der Welt. Und all diese Frömmigkeitsformen, die nicht immer von allen so in dieser Intensität, sage ich mal, geteilt werden. Und dadurch ist der erste Versuch in den Orden, es waren die Dominikaner, einzutreten gescheitert. Sie gab es in Leipzig. Aber dieses Ideal des heiligen Dominikus prägt mich bis heute, obwohl ich dann einen anderen Weg gefunden habe oder mich Gott einen anderen Weg, sagen wir so, geführt haben. Denn das Studium, das ist für mich immer wichtig gewesen, dass Studieren, den Glauben zu vertiefen, den Glauben im Gebet auszudrücken und dann hinauszutragen. Also die Kontemplation, Studium, Kontemplation und das Apostolische, ist das, was mich prägt und was mich fasziniert hat fasziniert vom heiligen Dominikus. Eine Figur von ihm steht immer noch in meinem Zimmer und ist auch wirklich einer, den ich zu meinen Lieblingsheiligen zähle. Zu den vielen, die man so hat, oder ich zumindest. Ja, das Norbertuswerk, von dort aus ging es zum Theologiestudium nach Erfurt. Und das war auch nochmal eine Zeit, wo ich einen Bruch hatte. Durch diese Sache, dass man mich im Noviziat nicht aufgenommen hat und auch die Gründe, weshalb, hat mich so, weil ich ja also ich hatte eine geistliche Begleitung, einen Beichtvater, alles. Mhm. Und hatte mir also nichts vorzuwerfen und habe auch nie von meiner geistlichen Begleitung gehört, dass ich mich da in irgendeinem Punkt ändern sollte oder arbeiten sollte an etwas. Jedenfalls ging ich nach Erfurt ins Studium, einfach aus einer gewissen Enttäuschung heraus, und dass ich so erleben musste, dass mir so Unrecht getan wird. Dann kam noch dazu, also das war ein Bruch, wo ich wirklich auch haderte und wo ich auch Gott nicht verstanden habe und auch nicht wusste, ob das richtig ist, dieser Weg, den ich da gehe. Aber solange ich keinen anderen Weg sage, gehst du jetzt erstmal weiter. Dann gab es noch eine andere Schwierigkeit. Eine ehemalige Freundin von mir kam zu Besuch, die plötzlich auch den Glauben entdeckte. Und ich habe sie dann auch untergebracht bei einer Familie, bekannten Familie, habe aber nicht geahnt, dass dieses Glaubenentdecken eigentlich ein Nicht-Loslassen von mir war. Und das führte so weit, dass der Regens im Priesterseminar dachte, ich hätte ein Verhältnis außerhalb und dann noch Verpflichtungen. Und dann vermutete er es von meiner Geschichte her auch, dass ich eben eine Spitze von der Staatssicherheit sei. Und all das mürbte so in mir, dass ich also wirklich fast alles aufgegeben hätte, weil ich enttäuscht war. Ich habe mir nichts vorzuwerfen und mir wird vorgeworfen und er hat mich da auch wirklich bearbeitet. Aber mein alter geistlicher Begleiter und Beichtvater war jetzt Theologenreferent des Bistums. Und mit dem nahm ich Kontakt auf und er kannte mich. Und dann war auch diese Hürde genommen, aber nicht ganz genommen, weil ich innerlich noch sehr verwundet war. Und da lernte ich die charismatische Erneuerung kennen und erlebte auch die Kraft des Heiligen Geistes, so möchte ich sagen. Das hat eine neue Berufung in mir, ein neues Feuer entfacht. Dafür bin ich sehr dankbar. Das war durch den Spiritual des Priesterseminars, der das wohl gesehen hat, in welchen inneren Nöten ich bin. Und gesagt hat, gehen Sie da mal hin. Und mehr aus Gehorsam bin ich da hingegangen, als aus Überzeugung zu so einem Wochenende. Und das hat mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Ich habe ganz neu so eine Taufe im Heiligen Geist erfahren. Ja, für mich ganz, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, einer meiner großen Heiligen, die ich sehr verehrte, war, oder Heiligen, Petrus und Paulus. Paulus klar, mit seinem klaren Bekenntnis. Petrus, der Schlüsselgeber, und weil ich so zu kämpfen hatte, um zu begreifen, dieses Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. Da habe ich wirklich lange ringen müssen, bis ich es innerlich auch begriffen habe, bis mir der Heilige Geist die Augen geöffnet hat für dieses Geheimnis des Glaubens und was dahinter steckt. Und das waren für mich zwei Heilige, die auch wichtig waren. Und ich habe dann immer gesagt, also ich wünsche mir wirklich an diesem Fest zum Priester geweiht zu werden. Das war aber unmöglich, weil in unserer Diözese immer eine Woche vor dem 29. die Priesterweihen waren. Ja, das waren Heilige, die mich prägten. Als ich zum Priester geweiht wurde, war der Bischof in diesem Jahr, ich glaube, er war erkrankt. Jedenfalls musste die Priesterweihe verschoben werden. Sie wurde verschoben auf den nächsten Samstag und das war der 29. Juni. Und da habe ich gespürt, ja, das ist Gottes Segen. Aber vor der Priesterweihe im Pastoralseminar, da war ich völlig noch einmal in der Dunkelheit und im Zweifeln, ob der Weg der richtige ist. Und ich war so innerlich hin und her gerissen und kannst du ein Ja sagen für ein Leben, dass du im Zölibat ein ganzes Leben lang, kannst du dazu Ja sagen, zu dieser Lebensweise? Und ich habe immer gesagt, also Herr, gib mir einen Stein, der mir auf den Kopf fällt, dann ist das Problem gelöst. Also es war eine innere Zerreißprobe. Ich hatte dort auf der Hüßburg, das ist bei Magdeburg, ein Benediktinerkloster, und auch damals war es Priesterseminar mit für das letzte Jahr, einen sehr guten geistlichen und tief frommen geistlichen Begleiter, einen Pater, der leider auch schon gestorben ist, und der rang mit mir. Und dann ein Dominikanerpater, mit dem ich auch bekannt war, den fragte ich auch nochmal um Rat. Und weil er mich so gut kannte, er war aus der charismatischen Erneuerung auch, hat er mir sagen können, Dinge, die ich vielleicht selber in mir nicht gesehen habe. Und das war es auch wichtig für die Berufung. Menschen, die einem Zuspruch geben und die auch raten können. Das ist ganz wichtig für mich gewesen. Und dann war mir klar, wenn der Herr das Ja spricht bei der Priesterweihe, dann hast du die Kraft das ganze Leben lang. Wenn Gottes Hand auf dir liegt. Und das ist mein tiefer Glaube und meine tiefe Überzeugung immer gewesen. Und bis heute, dass die Kraft oft sicher das Leben spielt, nicht immer auf geht's ganz gerade, aber oft habe ich auch gesagt, Herr, warum hast du mich berufen? Manchmal, aber ich habe nie gezweifelt an der Güte Gottes, an der Liebe Gottes und an der Fügung Gottes. Immer tief im Herzen war die Gegenwart oder ist die Gegenwart Gottes da. Und das ist für mich, für meine Berufung das Entscheidende. Der letzte Weg meiner Berufung ist der Weg in den Karmel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine kleine Pause machen wollen. Und der Karmel ist ja nochmal so der Abschluss meines Berufungsweges.
Ich möchte Gott sehen, so der Text von diesem Lied von Notre Dame de Vie, einem Säkularinstitut, dem auch Pastor Schönebeck angehört, Pfarrer Klaus Schönebeck. Er erzählt uns heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria seine Berufungsgeschichte und wir sind jetzt gespannt, wie es dazu kam.
Ja, das, was man normalerweise liest, also als Student auch, das ist die Autobiografie der kleinen Theresia. Und die hat mir auch sehr viel gegeben, muss ich sagen. Das hat auch eine Tiefe hinein. Aber mehr kannte ich bei uns in der DDR nicht. Ich erbte dann 2, 3 Bände von Johannes vom Kreuz und guckte da rein. Das ist furchtbar, furchtbar, kannst du einfach nicht. Nee, das geht nicht. Och. Und dann schenkte ich einem Freund diese Bücher, der dann seine Berufung dadurch zum Karmel erkannt hat. Aber ich war da nicht. Für mich war das damals jedenfalls noch nicht so, arbeitet Gott manchmal auch. Und durch eine Bekannte bekam ich dann ein Buch in die Hand über das Institut Notre Dame de Vie. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich das auch, was du so suchst. Also dieses innere Gebet und dieses nach außen hinausgehen und die Tiefe, also die Freundschaft mit Gott. Aber es gab ja den Karmel, so mit Notre Dame de Vie, nicht bei uns. Und mein erster Anlauf, es war auch ein bisschen gescheitert, als ich hier mal nach Weißendorf kam. Die wussten nicht so richtig, also nur einen Nachmittag, was ich so richtig wollte und so. Und es klappte einfach nicht. Und mein Freund, der dann inzwischen auch schon Novizenmeister im Karmel war, den ich oft besuchte, und dann zählte ihm, ja, ich glaube, damals waren auch viele Novizen noch, ich sage, ich möchte auch also Karmelit werden. Dann sagte er so spontan aus sich heraus, nee, das ist nicht dein Weg. Hatte ich wieder also sowas. Und für mich war das jetzt alles abgeschlossen. Und aus der Jugendgruppe, die ich damals mal hatte, die sich auch heute noch trifft aus einer Gemeinde, ist auch eine junge Priester geworden. Und wir hatten immer den Kontakt weiterhin mit dem Stefan, ist auch jetzt ein guter Freund von mir. Und der sagte, sag mal, du hattest doch da irgendwas von einem Karmel, so in Weißendorf und so. Naja, sag ich, ich will da mal vor meiner Diakonweihe hinfahren, mal so ein paar Tage. Er machte das und erlebte hier einen Pater aus Notre Dame de Vie. Mit dem verstand er sich gut. Über Englisch konnten die sich gut austauschen. Und als er dann zum Priester geweiht wurde, sagte er, du, ich will meine priesterlichen Flitterwochen in Lourdes machen. Er bekam dort seine Berufung in Lourdes. Und ich will, dass du mitkommst. Gut. Und dann fuhr er an Notre Dame de Vie, also an diesem Ort in Frankreich, nach Venasque vorbei. Wir müssen da unbedingt hin. Ich wollte da nicht hin. Ich wollte da absolut nicht hin. Für mich war die Sache abgeschlossen. Wir wurden sehr nett und freundlich empfangen von den deutschen Mitgliedern, die dort waren. Und als ich in die Kapelle reinkam, in dieses Heiligtum, war ich sofort, ich wusste, das ist ein Ort. Das ist, also ich war so berührt von diesem Ort und von dem, was da war. Aber ich drängte das weg. Ich dachte, naja, das ist alles nur Gefühlssache und so weiter und so weiter. Das ließ mir aber keine Ruhe. Und da ich nach ab und zu, früher hatte ich mit dem Ort nichts anzufangen können, aber Jugendliche, die da zum Glauben kamen, haben mich dann mal mitgenommen. Ab und zu bin ich nach Medjugorje gefahren und hatte mich auch ein bisschen angefreut mit dem Pater Slavko. Dem erzählte ich die ganze Sache und er sagt, mach doch das so und so. Gut, ich dachte, du schreibst jetzt das darunter. Du wirst nie Antwort bekommen. Also eine E-Mail nach Frankreich. Dann kam da zurück, ja, ich sollte doch mal 2 Wochen kommen zum Anschauen. Und das war, also es passte sofort. Das ist so wie bei einer Liebe. Man findet die Frau des Lebens, man sieht und sagt, das passt. Und so war es von beiden Seiten auch gewesen, das passte. Bin ich dort ins Noviziat gegangen und ich muss sagen, alles, was ich dort erlebt und erfahren habe, so geführt von Gott, auch der Novizenmeister, der immer wusste, wenn ich dann mal wieder über mich über französische Mentalität und Deutsches hat schon einen Unterschied und auch, also wenn ich mich wieder über irgendetwas geärgert habe, dass wenn die Zeiten und sowas alles ein bisschen flexibler ist als bei uns in Deutschland oder da unten jedenfalls. Ja, und er wusste auch immer im Geistlichen die richtige Antwort. Er sagte, ja, lies doch mal hier, ich will Gott schauen. Das ist das Buch, was Pater Maria Eugen, wo er seine geistliche Lehre niedergelegt hat. Und er fand immer die richtigen Worte und es passte. Es war immer von, er merkte, das ist richtig von Gott für mich gegeben. Ja, so bin ich ins Institut Notre-Dame-de-Vie mit ewigen Gelübden, da ich krankheitsbedingt in Todesgefahr, die ich das erste Mal abgelegt habe, musste von Rom aus dann nochmal das zweite Mal abgelegt werden. Also habe ich auch 2-mal ewige Gelübde abgelegt. Das fand ich sehr lustig, aber nicht nur ich, sondern auch die anderen Priester dort unten fragten so, wann ich das 3. Mal dann die Gelübde ablege. Ja. Und was mich fasziniert am Institut Notre-Dame-de-Vie, das ist diese Klarheit und, der Lehre. Und vor allen Dingen, Carmel fasziniert mich, die Freundschaft mit Jesus ganz persönlich, dass das eine Sache ist zwischen mir und Gott und dass die wächst. Und Pater Maria Eugen ist für mich einer großen Propheten unserer Zeit leider und nicht gekannt, weil sicher wenig Texte im Deutschen übersetzt sind, aber alles, was er über den Heiligen Geist sagt, das ist so wichtig und Sprengkraft für unsere Zeit, das ist Wahnsinn. Und seins ist, ich muss in Abhängigkeit zu Gott sein. Ich muss, und in dem stillen Gebet nehme ich Abstand und lass mich formen und umformen vom Heiligen Geist. Und lerne kennen, dass mein Geist, dass mein Zutun wichtig ist, aber nicht alles. Dass ich begrenzt bin und dass es nicht schlimm ist, dass ich begrenzt bin, sondern dass der Heilige Geist vollendet und dass er führt und dass er öffnet. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass Gott mich diesen Weg geführt hat, wenn es auch nicht so ein direkter Weg in einer Gemeinschaft ist, weil wir ja verstreut leben, aber trotzdem so eine innere Gemeinschaft miteinander haben. Und so schließt sich der Kreis meiner Berufung und für mein Leben das Wichtige. Durch Maria bin ich ganz sicher, bin ich in die Kirche geführt worden, bin ich auch zum Priester geführt worden und die Eucharistie. Maria und Eucharistie, das ist für mich der Lebensquell. Ich kann nicht leben ohne Eucharistie, ohne das tägliche Gebet und die tägliche Eucharistie. Das ist für mich sowas Kostbares und Wertvolles. Und da bitte ich auch den Herrn immer um die Gnade, wirklich andächtig, also dabei zu sein, also nicht in einen Automatismus zu verfallen. Die Gottesmutter und die Eucharistie, deswegen liebe ich Johannes Paul II. So nicht nur, dass ich ihm auch persönlich Begegnung hatte, sondern er lebte das, was ich auch versuche zu leben. Kirchner von Montfort, die Weihe an Maria und der Karmel. Das ist so das, was mir Kraft gibt, was mir Stärke gibt, auch in der Krankheit, die ich zu tragen habe oder die zu meinem Leben gehört, sagen wir es so. Ich danke Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb, für Ihre lange Geduld. Und ich denke, wir schließen mit dem Gebet um Berufung und mit meinem priesterlichen Segen.
Zuvor möchte ich Ihnen noch danken, Herr Pfarrer Schönebeck, für dieses schöne Zeugnis, dass Sie uns haben Anteil nehmen lassen an dieser Geschichte, an dieser Führung Gottes in Ihrem Leben. Zuvor auch noch der Hinweis, bevor wir das Gebet sprechen, wenn Sie diese Berufungsgeschichte noch einmal hören wollen, dann können Sie bei Radio Horeb wie immer auch auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie an beim CD-Dienst 08328 921 120, ist die Nummer vom CD-Dienst. Berufung kann man nicht machen, aber wir dürfen darum bitten und wir sollen auch darum bitten, wie der Herr gesagt hat, bittet den Herrn der Ernte. Das wollen wir am Schluss tun mit einem Gebet von Johannes Paul II., das er zum Weltgebetstag um geistliche Berufe im Jahr 2003 geschrieben hat, und das soll jetzt am Ende auch unserer Sendung stehen. Herr Pfarrer Schönebeck, wenn Sie beginnen.
An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen. Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt, dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufung fehlen, besonders an jene der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
Lasse sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Pfarrer Schönebeck, dürfen wir Sie am Schluss um den Segen bitten, vielleicht auch gerade für diejenigen, die ringen, was ihre Berufung denn ist.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und schütze euch und führe alle auf den rechten Weg, auf den Weg ihrer ureigensten Berufung, auf die Fürsprache unserer lieben Frau, des heiligen Josef und des heiligen Francesco Marto, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Noch einmal danke, Herr Pfarrer Schönebeck, und Gottes Segen auch für Ihren weiteren Weg.
Ja, danke.
Liebe Zuhörer, schön, dass Sie mit dabei waren. Viel Freude an Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.